Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, um mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schrift der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Wir kennen die Geschichte alle, und sie passt eigentlich gar nicht in die Zeit, kurz vorm Advent, ein Ostertext. Aber ich glaube, zu diesem weltweiten Gebetstag passt er sehr gut. Weil er zeigt uns drei Verhaltensweisen Jesu, die bis heute in den Christen stecken und die ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wo du auf dieser Welt lebst und in was für Umständen du als Christ lebst. Als erstes, was mir auffällt, und ich meine, das, was mir das Büchlein sagt, was mir auffallen sollte, ist, dass Jesus sich nicht versteckt. Jesus muss sich nicht verbergen. Wir Christen müssen uns nicht verbergen. Jesus sagt, hey Freunde, ich habe jeden Tag im Tempel gelehrt. Er hat es öffentlich gemacht, er war da, er hat sich hingesetzt, er hat gelehrt, er hat die Schrift ausgelegt und er hat Leuten offen, also gezeigt, was der Gedanke Gottes dahinter ist. Natürlich waren die Leute damals im Tempel viel vertrauter mit den alttestamentlichen Texten als wir und was es bedeutet in ihrer Kultur. Ja? Aber Jesus hat ihnen die Augen geöffnet, was darin der Heilsplan Gottes für sie ist. Was die Liebe Gottes darin ist. Und sie konnten, die ganzen Schriftgelehrten, keinen Tadel an ihm finden. Sie haben es nicht geschafft, theologisch ihn irgendwie zu widerlegen und zu sagen, hey, du kannst hier nicht weiter lehren. Sondern er hat gelehrt und viele haben ihn gehört, viele fanden ihn gut. Und er hat Kranke geheilt, er hat Traurige getröstet, er war der Beistand, er hat die gesehen, die Armen, die am Rand sind. Jesus muss sich nicht verbergen, sondern er sagt, ihr habt ganz genau mitbekommen, wer ich bin und was ich mache. Und wir Christen, also wenigstens wir hier im sicheren Mitteleuropa, wir machen Fisch an die Tür, bei uns klebt das Logo draußen, wir haben auf dem Schaukasten Sachen stehen, die eindeutig machen, wer sich hier trifft. Und wir brauchen davor auch keine Angst zu haben, wir brauchen uns nicht zu verstecken, sondern vielmehr sind wir ja angehalten von Jesus rauszugehen, Leuten zu begegnen, ihnen zu dienen, ihnen Gutes zu tun. Christen sind auf der Welt dafür bekannt, dass sie sich investieren in Krankenhäuser, in Schulen, in Projekte für sozial Schwache. Und das ist gut so. Und wir sehen es bei Jesus, selbst in diesem größten Angriff sagt er, hey, ich war die ganze Zeit öffentlich unterwegs. In den letzten Tagen, wenn wir so mitbekommen, was in der Welt so geht, denke ich schon manchmal, schade, jetzt bin ich eine öffentliche Person. Wenn man will, könnte man rausfinden, wer ich bin, wo ich wohne und dass ich pro Israel bin. Und wenn man in so einer Gegend wohnt, denkt man sich so manchmal, vielleicht sollte ich das nicht ganz so öffentlich machen. Und wenn ich so Texte lese, denke ich so, nee, das ist menschliches Empfinden. Und ich möchte mir davon nicht Angst machen lassen, weil ganz real, wir sind hier jetzt nicht wirklich bedroht. Aber die Geschwister, für die wir heute beten, für die ist es eine ganz andere Realität. Und trotzdem sehen wir auch bei denen, dass sie sich nicht zurückhalten lassen und die sich nicht verbergen lassen. Ja, wir kennen viele Geschwister, die treffen sich im Untergrund. Die müssen Sachen geheim halten und trotzdem lassen sie sich oft nicht aufhalten, Gutes zu tun, Menschen zu dienen. Ich höre zurzeit viele Berichte von Untergrundkirchen im Gazastreifen, die ihre Pastoren und Leiter nicht abziehen, sondern noch mehr Leute reinschicken und sagen, das ist jetzt der Ort, wo das Evangelium gehört werden muss. Und ich bin so froh, dass ich da nicht dazugehören muss. Aber ich bin unglaublich fasziniert von der Kraft vieler Christen, die sagen, Jesus musste sich nicht verbergen und das müssen wir auch nicht. Und ich glaube, wir dürfen, die wir hier in Freiheit und Sicherheit wohnen, uns manchmal eine Scheibe davon abschneiden, weil manchmal verbergen wir schon so ein bisschen, dass wir Christen sind, weil wir nicht wissen, was halten meine Kollegen davon. Ach, das muss ja nicht jeder wissen. Das, was ich privat zu Hause in meinem Kämmerlein mache, das ist meine Sache. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dann schwimme ich mit dem Strom, muss ja keiner wissen. Aber hey, wenn wir Gott, Jesus ähnlicher werden wollen, dürfen wir immer wieder ermutigt sein, dass wir uns nicht verbergen müssen. Das musste er auch nicht. Und er steht dazu und sagt, hey, ihr habt an mir keinen Tadel gefunden. Und das beeindruckt mich. Das Zweite, was mich sehr beeindruckt, ist, dass Jesus keine Verteidigung braucht. Also erst sagt er, Freunde, ich saß die ganze Zeit, jeden Tag bei euch im Tempel. Ihr wusstet genau, wo ich bin, ihr wusstet genau, wo ihr mich findet. Aber ihr kommt jetzt hier in der Nacht, ihr musstet einen von meinen Leuten bestechen, damit er euch sagt, wo ich bin. Und ihr kommt hier mit Schwertern und mit Knüppeln an, um mich wie ein Räuber gefangen zu nehmen. Ihr hättet mich ja heute Vormittag im Tempel mitnehmen können. Aber die wussten, natürlich wird es einen riesen Volksaufstand geben. Die Leute, die ihm zuhören, die ihn gut finden, die hätten im Tempel richtig Stress gemacht, wenn die Tempelwachen gekommen wären und hätten Jesus mitgenommen, den beliebten Rabbi, ja, den beliebten Lehrer. Und er sagt, ey Freunde, jetzt kommt ihr hier so richtig schön hinten rum, damit das keiner richtig mitbekommt und nimmt mich mit. Und einer seiner Jünger, und das finde ich immer ganz witzig, ich finde, man lernt auch so ein bisschen die Charaktere der Evangelienschreiber kennen, wenn man näher hinguckt. Matthäus und Markus schreiben beide, einer der Nachfolger, einer der Jünger, zückt das Schwert. Und Lukas sagt, Petrus war es gewesen. Also Petrus zückt sein Schwert und schlägt dem Knecht vom Hohepriester das Ohr ab. Natürlich, das ist so eine, wir alle, wenn jemand kommt, wir würden uns auch verteidigen, wir würden die Leute verteidigen, die wir lieben. Und er zückt das Schwert und schlägt das Ohr ab und Jesus wird sauer auf ihn. Er denkt sich so, Freunde, da kommen die und die wollen ich mitnehmen, du wirst sauer auf mich, ja? Ich versuche dich doch nur zu verteidigen. Und Jesus sagt, hey, das brauche ich nicht. Glaubst du denn nicht, dass ich mit einem kleinen Gebet meinen Vater bitten könnte, 12 Legionen Engel zu schicken und die würden das ja alles kurz und klein machen? Aber dann würde nicht das passieren, was passieren muss. Und das habe ich in letzter Zeit öfter mal von Jesus im Gebet gehört. Wenn ich für Sache beten, sagt Jesus manchmal zu mir, Miri, manche Dinge müssen geschehen, weil sie geschehen müssen. Weil sie Teil der Geschichte sind. Und Jesus weiß es und sagt, hey, ich muss in dem Moment nicht mit Waffen verteidigt werden. Sondern mein Vater ist so viel größer und so viel mächtiger. Und wenn ich wollte, würde ich hier einmal und, ja, aber es muss geschehen. Und ich will nicht, dass meine Nachfolger mit Waffen sich ihren Glauben verteidigen müssen. Und das gilt für heute. Bis heute glaube ich nicht, dass es an uns Christen ist, uns mit Waffen zu verteidigen oder unseren Glauben mit Waffen zu verteidigen. Wir sind eine friedvolle Gruppe. Ich glaube, dass es an uns ist, immer wieder ins Gebet zu gehen und da nicht friedlich zu sein. Denn bei Paulus lesen wir, dass unser Kampf nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Finsternis, gegen Mächte und Gewalten. Und unser Gebet ist so viel mächtiger als jedes zweischneidige Schwert. Und dem dürfen wir bewusst sein. Und da dürfen wir nicht klein beigeben und ruhig sein und sagen, ach, na ja. Sondern nein, in dem Kampf dürfen wir zu allen Waffen greifen, die wir haben. Nicht zuletzt heißt unser heiliges Buch auch das Schwert. Das Schwert dürft ihr ziehen. Und damit dürft ihr vorgehen. Und auch da wieder für uns. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwas in der Hand haben und Angst haben, dass jetzt hier gerade jemand reinkommt. Aber ich kann verstehen, ich habe ein Beispiel gelesen von einem Pastorenehepaar in Indien, die regelmäßig sich zu Gebetstreffen getroffen haben. Und den einen Tag, es waren Frauen, Männer und Kinder da. Und sie hören, wie von draußen schon mit Steinen auf ihr Haus geschmissen wird. Und die Rebellen kommen rein und auch wie genau wie da, mit Schwertern und mit Stöcken und Knüppeln kommen sie rein. Und sie konnte nichts tun. Sie sagt, sie war wie gelähmt. Sie hat versucht, ihre Leute zu verteidigen. Aber sie haben nicht einen Gegenangriff gestartet, sondern sie haben um Hilfe gerufen und Pastoren und andere um sie rum kamen und haben sie gerettet. Aber stell ich mir vor, boah, wenn du Angst haben musst, dass in jeder Gebetsversammlung jemand kommt, da überlegst du dir, ob du nicht jemanden an die Tür stellst, der das bewacht. Ja? In so vielen Ländern kennen wir das, dass vor öffentlichen Gebäuden Leute mit Maschinengewehren oder so rumstehen. Könnte man ja auch machen, prima, wir finden bestimmt jemanden so, ne? Und ich glaube, Jesus lebt uns vor, dass wir das nicht brauchen. Er sagt, manche Sachen müssen geschehen. Ich glaube, dass das Schwert, die Waffen, nicht das sind, was wir brauchen. Vielmehr ist es eine Sache von der richtige Moment. Also ich glaube natürlich auch, dass Gott manchmal sagt, los und geh und mach das. Wir sehen es im Alten Testament, aber ich glaube, alttestamentliche Geschichten sind auch nochmal ein bisschen anders wie neutestamentliche Geschichten, weil Jesus einen Unterschied gemacht hat. Aber es gibt natürlich Momente, wo Jesus sagt, ey, seid nicht dumm wie Schafe, so, ne? Das sind jetzt so Punkte, die uns jetzt weniger betreffen und gleichzeitig zu wissen, hey, in dem Mindset müssen wir für unsere Geschwister beten, die in echten Gefahren stehen. Und was wir noch beobachten in der Situation, kurz vor diesem Moment, wo die Leute im Garten Gethsemane auf ihn zukommen, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ey, und ihr werdet mich verleugnen. Und sie, nein, ach, das machen wir nicht, niemals, wir sterben für dich, Jesus, wir gehen für dich in den Tod. Und Jesus sagt, okay, hier bin ich, so muss es geschehen. Und die Jünger, ja, Johannes 7,53, und sie gingen alle nach Hause. Sie gingen, sie flohen vor ihm. Aber Jesus wusste, dass das kommt. Jesus war in dem Moment ein Verlassener. Und es gibt bis heute genug Momente, wo, glaube ich, Menschen dastehen und sagen, boah, es wird mir jetzt ein bisschen brenzlig hier. Es ist mir ein bisschen zu gefährlich. Und ich glaube, es ist an uns, für Geschwister zu beten, die es nicht schaffen, ihr Lippenbekenntnis einzuhalten. Die eigentlich sagen, Jesus, ich stehe für dich ein und ich lasse mich nicht abbringen. Und dann kommen sie in eine Situation und geben doch klein bei. Weil wir lernen auch von Jesus, dass das nicht keine Todsünde ist für ihn. Sondern wenige Tage später kommt er zurück zu seinen Jüngern, die alle weggerannt sind, und sagt, ey, auf euch möchte ich meine Kirche bauen. Ihr seid die, die ich jetzt aussende. Er hat nicht gesagt, ey, ihr habt mich alle stehen lassen, was seid ihr denn für Nulpen? Ich gehe jetzt und suche mir andere Freunde. Sondern er kommt zurück und er gibt ihnen eine neue Chance. Ich glaube, heute ist ein Tag, an dem wir genau dafür beten dürfen, dass Geschwister, die so eine Situation erleben, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Jünger sich fühlen mussten, wie ein Petrus sich gefühlt haben muss. Lass uns für sie einstehen, lass uns für sie beten, dass sie sich trauen, den Schritt zurück zu Jesus zu machen. Zu sagen, Jesus, ich bin hier. Ich habe ein bisschen den Schwanz eingekniffen und bin weggerannt, aber ich bin hier. Und ich glaube, Jesus, der arbeitet ja bewusst mit uns Menschen. Gerade jetzt in der Zeit, gerade ihr, die ihr kleinere Kinder habt, ihr wisst es, ich habe das Beispiel schon öfter genommen, alleine Kekse backen, Plätzchen backen, würde schneller gehen und in besseren Keksen enden. Ja? Aber ihr entscheidet euch immer wieder neu, mit euren Kindern Keksen zu backen. Und nehmt es hin, grüne Kekse mit ganz vielen Streuseln zu essen. Und zwar den ganzen Advent lang. Ja? Weil ihr wisst, dass eure Kinder daraus was lernen, dass sie gute Erinnerungen haben. Und wenn die größer sind, werden die euch die Weihnachtsplätzchen backen und ihr seid fein auch raus aus der Nummer. So ähnlich ist es mit Jesus und dem Reich Gottes. Er weiß, dass es ohne uns schneller, leichter und bessere Resultate geben würde. Aber er entscheidet sich, es mit uns zu machen. Egal, was wir für Krüppelsterne ausstechen, egal, was wir für eine braune Matsche zusammenrühren und es Zuckerguss nennen, und egal, wie viele Streusel wir drauf machen. Und wahrscheinlich landen auch mehr Dekorationen in unserem Mund als auf dem Keks. Und Jesus sagt, und ich will trotzdem mit dir mein Reich bauen. Und wir sind so gesegnet, dass wir heute Segen weitergeben dürfen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in Sicherheit wohnen. Und wir dürfen sagen, Herr, aus der Fülle, die der Herr uns schenkt, dürfen wir jetzt ausgießen in unsere Geschwister weltweit. Oder in dem Fall heute ganz gezielt für Indien und Eritrea. Ich habe heute gelesen, Indien hat schon 1,4 Milliarden Menschen. Ein Land, 1,4 Milliarden Menschen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Lasst uns beten, lasst uns einstehen und sagen, hey, wir sind dankbar für das, was wir haben. Und unser Segen soll rausfließen zu den Geschwistern. Gott weiß, wo es hingeht. Wir müssen es nur abschicken. Die Adresse klebt Jesus drauf. Wir wollen ihn jetzt noch eine Runde anbeten. Heute ist es eine schnelle Predigtrunde, weil wir jetzt viel mehr Zeit damit verbringen wollen, gemeinsam zu beten. Wir singen noch ein Lied und dann wird uns Claudi mit reinnehmen in die Situation in Eritrea und dann seid ihr dran. Dann dürft ihr in kleinen Gruppen miteinander beten. Und ich weiß, manchmal ist das so ein bisschen merkwürdig, sich zusammenzustellen, laut zu beten. Traut euch. Wenn das unsere größte Hürde ist, dann lasst uns mutig sein. Ja? Jeder natürlich, wie er kann und jeder, wie er es hinkriegt. Aber ey, lasst uns mutig sein, gemeinsam zu beten. Sucht euch Leute, vor denen ihr euch das traut. Und es ist egal, was für eine Syntax ihr benutzt. Das, was euer Herz sagt, das kommt bei Jesus an. Liebes Lobpreisteam, ihr dürft gerne kommen. Nehmt uns noch mit in ein Lied. Und dann kommt Claudi nach vorne.